Ich möchte eine kleine Erfahrung mit euch teilen aus meiner Kindheit. Ich war als junger Bursche nicht immer der Bravste. Ich habe immer wieder mal dumme Dinge angestellt, immer wieder mal Dinge auch kaputt gemacht, Sachen ausprobiert. Im Rückblick hat das vielleicht ein bisschen damit zu tun gehabt, dass ich gerne experimentiere. Ich sehe das heute sehr oft bei meinem älteren Sohn, dem Calvin. Der macht einfach Dinge, die sind vielleicht nicht schlau auf den ersten Blick, weil schnell mal irgendwas kaputt geht. Aber eigentlich ist es eine große Begeisterung, an Dingen auszuprobieren und zu experimentieren. Das hat nicht immer zu so guten Ergebnissen geführt. Und so war zum Beispiel einmal eine Situation, da war ich zu Hause. Ich glaube, ich habe mich über irgendetwas geärgert. Und da war so ein großer Schrank von meinen Eltern und der hatte so Holztüren und die Holztüren, die waren aus lauter einzelnen Holzlamellen zusammengeklebt. Und irgendwie habe ich mich geärgert und habe diese Schranktür zugeworfen und dann hat sich dieser Schrank, der vermutlich auch nicht mehr besonders stabil war, einfach in seine Einzelteile aufgelöst. Das ist auseinandergefallen und alle diese kleinen Hölzchen sind auf den Boden gerasselt und sind ein riesiger Haufen Hölzer gewesen. Ich habe gewusst, jetzt kriege ich Ärger. Ich habe mich gefürchtet davor, dass mein Papa das erfahren wird. Ich habe gewusst, früher oder später wird er es erfahren, meine Mama wird es ihm erzählen. Und ich hatte Angst vor den Konsequenzen von dieser dummen Handlung. Es war ja gar nicht Absicht, aber trotzdem habe ich gewusst, es wird eine Strafe geben, vielleicht sogar Schläge. Ich hatte Angst vor meinem Vater. Und dieses Gefühl ist etwas, auch wenn ich heute eine gute Beziehung zu meinem Vater habe mittlerweile, das sich doch ganz, ganz tief eingeprägt hat. Diese Angst, was, wenn er es rausfindet? Diese Angst vor Strafe, diese Angst davor, ihm zu begegnen, diese Angst davor, dass er vielleicht, das wäre sogar das Schlimmste, sich einfach abwendet, weil er so wütend ist, dass er gar nicht mehr mit mir redet. Ich glaube, diese Erfahrung ist etwas, was viele Menschen teilen. Nicht immer ist es der eigene Papa, vielleicht ist es manchmal der eigene Partner oder ein Freund oder sonst jemand. Es gibt so Momente, wo wir uns schämen, wo wir Angst haben, wo wir fürchten, was kommt jetzt? Und in meiner Jugendzeit hat sich das zu einer sehr ungesunden Verhaltensweise herauskristallisiert. Es hat dazu geführt, dass ich unehrlich geworden bin. Ich habe mich nicht mehr getraut, einfach die Wahrheit zu sagen. Ich habe in allen möglichen Situationen, sogar wenn es überhaupt nicht notwendig war, angefangen zu lügen, mich zu verstellen, mich zu verstecken, bloß nicht sichtbar zu werden, bloß nicht, dass andere herausfinden, wer ich wirklich bin und was ich vielleicht gemacht habe. Das war keine gute Erfahrung. Angst, Verstecken, Scham. Das kennen wir aus der Bibel. Schon aus den ersten Kapiteln. Das ist die Reaktion von Adam und Eva, nachdem sie von dem Baum gegessen haben. Sie haben Angst vor Gott. Etwas in ihrem Herzen ist zerbrochen. Sie haben dieser Lüge von Satan geglaubt. Sie haben plötzlich gedacht, er meint es nicht gut mit uns. Wir fürchten uns vor ihm. Wir müssen uns verstecken. Der Titel meiner Predigt heute lautet: Die gute Nachricht vom Gericht. Und das scheint auf den ersten Blick ein Widerspruch zu sein. Es hat mit einem Bibeltext zu tun, den ich gerne mit euch lesen möchte. Der ist sehr bekannt in Offenbarung Kapitel 14. Ich greife dort den Vers 7 auf. Ihr dürft gerne mit mir aufschlagen, auch wenn ihr wollt. In Offenbarung Kapitel 14. Ein Text in diesem Abschnitt, den wir die drei Engelsbotschaft nennen. Und es geht hier um den ersten Engel, von dem Folgendes gesagt wird. Er sprach mit lauter Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Fürchtet Gott. Fürchtet euch vor Gott. Gebt Gott die Ehre, denn die Stunde des Gerichtes ist gekommen. Dieser Textabschnitt scheint mir, ist etwas, das wir als Adventisten über viele Jahre hinweg missbraucht haben. Ich habe immer wieder schon gehört, vor allem auch von älteren Geschwistern, die vielleicht vor 20, vor 30 Jahren in ihrer Jugendzeit immer wieder über diese Sache, die da passiert im Himmel, gehört haben. Und dann wurde ihnen gesagt, weißt du was, da oben im Himmel, da läuft dieses Gericht ab. Und da werden die Bücher aufgetan und da werden die Namen einer nach dem anderen gelesen. Und was, wenn nicht in diesem Augenblick gerade dein Name gelesen wird und wenn dein Schicksal besiegelt ist, wenn es dann zu spät ist? Also bemühe dich lieber, sei lieber brav, bekenne deine Sünden vor Gott, denn vielleicht ist es morgen schon zu spät. Das ist Angst geprägt, eine solche Haltung. Und ich glaube, es ist auch theologisch falsch. Ich glaube, dass es überhaupt nicht um das geht in diesem Text. Und in diesem Zusammenhang mit den drei Engeln, da gibt es ja auch diesen Ausruf, Babylon, Babylon, die große Hure, sie ist gefallen. Und ein bisschen weiter hinten im Kapitel 18 heißt es dann, geht hinaus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nichts empfangt von ihren Plagen. Da ist diese Warnung, diese Aufforderung an uns, dass wir nicht teilhaben sollen an Babylon und seinen Sünden. Babylon ist ein System, das sich der Angst bedient. Ein System, das Macht ausübt. Ein System, das Menschen verfolgt, bedroht, sogar verletzt. Und es erscheint mir im Rückblick tragisch und auch geradezu ironisch, dass wenn wir als Adventisten anderen Angst machen, auch durch die Dreiengelsbotschaft, dass wir uns dabei genau der Methoden von Babylon bedienen. Wir sagen, geht aus Babylon raus, aber wir üben Druck aus, wir machen Macht, wir machen Angst, wir bringen Menschen davor, dass sie ein Bild von Gott haben, wie ich als Kind von meinem Vater. Gott als jemand, vor dem ich davonlaufen muss, vor dem ich mich verstecken muss. Ich möchte den Vers unmittelbar vor Offenbarung 14 lesen. In Offenbarung 14, Vers 6 heißt es nämlich folgendermaßen. Und ich sah einen anderen Engel fliegen mitten durch den Himmel, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkünden, denen, die auf Erden wohnen, allen Nationen und Stämmen und Sprachen und Völkern. Und dann sagt er, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Dieser Engel hat ein ewiges Evangelium. Er hat eine gute Botschaft. Und die Botschaft besteht darin, dass er sagt, die Stunde des Gerichts ist gekommen. Ist das Gericht für dich eine gute Botschaft? Was verknüpfst du mit diesem Gedanken? Das Neue Testament ist sehr deutlich darin, dass das Gericht tatsächlich ein Evangelium ist. Dass es gut ist, dass es hoffnungsvoll ist, dass es positiv ist für uns. Ich möchte euch einige Beispiele geben, einige Texte lesen. Ihr dürft mit mir aufschlagen in Johannes Kapitel 3. Und in Johannes 3, Vers 16 ist dieser bekannte Text, vielleicht der bekannteste Text überhaupt. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahin gab, dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Aber dann geht es weiter im Vers 17, da steht folgendes, Johannes 3, 17. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Oder im Kapitel 12, in den Versen 46 und 47, da schreibt Jesus: Ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, damit wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Und wer meine Worte hört und bewahrt sie nicht, den werde ich nicht richten. Denn ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt rette. Wie jetzt? Ich dachte, Jesus soll das Gericht halten. Und jetzt sagt er, ich bin nicht in die Welt gekommen, um zu richten, sondern um zu retten. Und in Johannes Kapitel 9, im Vers 39, wird noch ein bisschen klarer, was Jesus hier beschreibt. Und er widerspricht sich hier eigentlich. Johannes 9, Vers 39 ist eigentlich im Widerspruch zu dem, was wir gerade gelesen haben. Er sagt, und Jesus sprach, zum Gericht bin ich in diese Welt gekommen, damit die Nichtsehenden sehen und die Sehenden blind werden. Wie jetzt? Ist jetzt Jesus gekommen zum Gericht? Oder ist er gekommen, um nicht zu richten? Was meint Jesus hier? Wie können wir das verstehen? Ich glaube, zum Verständnis dieser Aussagen von Jesus hilft uns, wenn wir ein wenig genauer wissen, was diesem Begriff Gericht und diesem Verb richten, was dahinter steht, was dieses Wort bedeutet überhaupt. Wir haben im Blick auf diese Drei-Engels-Botschaft, verwenden wir ein Wort, das lautet Vorwiederkunftsgericht oder Untersuchungsgericht. Wir sprechen von einem Untersuchungsgericht. Aber eigentlich ist das Wort fast unnötig, weil jedes Gericht eine Untersuchung bedeutet. Gericht im biblischen Sinn bedeutet immer, einer Sache auf den Grund zu gehen, Dinge ans Licht zu bringen, das offenzulegen, was wahr ist. Eine rechte Beurteilung von dem zu fällen, was richtig und was falsch ist, was Licht und was Finsternis ist. Und niemand ist besser geeignet als Gott, das zu beurteilen. Gott hat ein gutes Urteilsvermögen im Blick auf diese Welt, im Blick auf uns, im Blick auf das, was in unserem Leben passiert. Das Wort Gericht lautet Krisis. Und vielleicht kommt euch das bekannt vor, wenn ihr das Wort so hört. Krisis. Woran erinnert euch das? Eine Krise. Ja? Eine Krise. Eine Krise ist ein Moment einer Entscheidung. Eine Krise ist vielleicht eine Situation, wo sich etwas zuspitzt und dann sind wir vor einen Weg gestellt. Entweder es geht so weiter oder so. Der Ursprung von diesem Begriff ist ein medizinischer. Es kommt ursprünglich, beschreibt es den Moment, an dem sich entscheidet, ob eine Krankheit zum Tode führt oder ob die Krankheit, ob das Fieber bricht und der Mensch den Weg zurück ins Leben findet. Das ist im Kern auch die Bedeutung von diesem Gericht. Es ist ein Entscheidungsmoment. Es ist ein Moment, an dem ans Licht kommt, was wirklich ist und an dem auch der Weg bereitet wird und der Weg sich auch entscheidet. Der Weg für unsere Welt entscheidet sich jetzt in dieser Zeit, bevor Jesus wiederkommt. Jetzt kommt ans Licht, was wahr ist. Jetzt wird sichtbar, wer Gott wirklich ist. Und es wird sichtbar, wer der Widersacher ist. Es wird deutlich und für alle klar, wohin führt dieser Weg mit Gott? Und wohin führt der Weg, den sein Widersacher mit uns gegangen ist? Das wird deutlich im Gericht. Wir haben Beispiele für solche Krisen, für solche Momente, etwa in dem Augenblick, als Judas sich entscheidet, Jesus zu verraten. Judas erlebt, wie Jesus sich vor ihm niederkniet, ihm die Füße wäscht, wie Jesus sich entblößt und der König ist, zum Diener wird, wie er all den Jüngern die Füße wäscht und in diesem Augenblick, in dem so deutlich wie kaum zuvor diese Liebe und Hingabe von Gott sichtbar wird, in diesem Augenblick entscheidet Judas sich, die Liebe zu ignorieren, dem Weg zu folgen, Jesus zu verraten und Satan im Grunde zu glauben. Ein Moment der Entscheidung für Judas. Und in Offenbarung 14 wird diese Entscheidung der ganzen Welt vorbereitet und berichtet. Wir leben in dem Moment der Weltgeschichte, in dem eine Entscheidung gefällt wird. Es wird sichtbar, wer Gott ist. Und es wird auch sichtbar, wer wir sind. Satan ist entlarvt worden. Es ist nur eine Frage, ob wir unsere Augen öffnen, wie Jesus sagt, und das sehen. Sehen, was Bestand hat, oder sehen, was vergeht. Das Problem hinter diesem Gedanken, wann wird dein Name in diesen Büchern des Himmels gelesen? Ist es vielleicht jetzt schon zu spät? Das Problem dabei ist nicht nur, dass es angstbesetzt ist und dass es Gott in ein falsches Licht rückt, sondern es ist auch egozentrisch. Es ist sehr auf uns konzentriert. Dabei sind wir nicht im Mittelpunkt des Gerichts. Es geht im Gericht nicht in erster Linie darum, dass sichtbar wird, was wir tun, sondern es geht darum, dass sichtbar wird, was Gott getan hat und wer Gott ist. Ich möchte aus 1. Johannes im Kapitel 4 die Verse 17 bis 19 lesen und ich lade euch ein, dass ihr euch das zumindest notiert oder in euren Bibeln anstreicht. Es ist ein wunderbarer Text, 1. Johannes 4, 17 bis 19. Dort heißt es, darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, Christus, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn wir Angst haben vor Gott, wenn wir Angst haben vor diesem Urteil, das er fällt, dann haben wir noch nicht verstanden, wer Gott ist. Wenn wir Gott wirklich erkennen, dann wird diese Liebe alle Angst und alle Furcht und alle Sorge aus unseren Herzen vertreiben. Und das ist es, worum es auch in diesem Moment, in dieser Geschichte, in diesem Gericht geht. Mich hat lange Zeit diese Erfahrung aus meiner Kindheit geprägt. Es war lange Zeit für mich sehr schwer, mir vorzustellen, dass Gott, mein himmlischer Vater, wirklich gut ist. Ich hatte Angst vor Strafe. Und das habe ich auch auf Gott projiziert. Aber in Jesaja, ich lese einen Vers aus Kapitel 33, Vers 22. Jesaja berichtet, der Herr ist unser Richter. Der Herr ist unser Meister, der Herr ist unser König, der hilft uns. Gott ist ein Richter, der für uns ist, der uns hilft, der auf unserer Seite steht, der unser Herr und Meister und König ist. Ein Gott, der das Beste für uns möchte. Ein König, der uns hilft. Ich glaube, Gott in seinem Wesen hätte sich in diesem Augenblick, als ich da als kleines Kind verzweifelt war über das, was ich da kaputt gemacht habe, verzweifelt war, dass ich gewusst habe, ich kann es nicht wieder in Ordnung bringen. Ich glaube, dieser Gott, der uns hilft, hätte sich in diesem Moment an meine Seite gesetzt. Er hätte mich getröstet und vermutlich hätte er begonnen, mit mir gemeinsam Stück für Stück diesen Schrank wieder zusammenzusetzen. Er hätte den Leim geholt aus der Werkstatt, er hätte mir gezeigt, wie das funktioniert, wo man das machen muss, wie man das dann am Ende zusammenspannt, dass das, was ich kaputt gemacht habe in meinem Zorn, mit seiner Hilfe wieder in Ordnung kommen kann. Das ist unser Gott. Ein Gott, der nicht wütend ist auf uns in diesen Augenblicken. Ein Gott, der mit uns weint, der unsere Verzweiflung kennt, der uns nicht alleine lässt, der sagt, ich helfe dir, dass das wieder in Ordnung kommen kann. Nicht, weil er ignoriert, was wir gerade getan haben, sondern weil er weiß, dass wir nicht alleine da rauskommen können. Im Zentrum des Gerichts stehen nicht wir, sondern Gott. Und ich lade euch ein, dass wir in Jesaja Kapitel 5 die ersten 4 Verse lesen. Jesaja Kapitel 5 berichtet in einer gleichnishaften Weise davon, was Gott tut. Jesaja Kapitel 5, die Verse 1 bis 4, dort steht Folgendes. Wohlan, ich will meinem lieben Freunde singen, ein Lied von meinem Freund und seinem Weinberg. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe und er grub ihn um und entsteinte ihn und pflanzte darin edle Reben. Er baute auch einen Turm darin und grub eine Kelter und wartete darauf, dass er gute Trauben brächte. Aber er brachte schlechte. Nun richtet ihr Brüder zu Jerusalem und ihr Männer Judas zwischen mir, das ist Gott, der hier spricht, und meinem Weinberg. Was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht getan habe an ihm? Warum hat er denn schlechte Trauben gebracht, während ich darauf wartete, dass er gute brächte? In dieser Rolle befindet sich Gott in diesem Gericht, das im Universum stattfindet. Gott, der uns einlädt, der die himmlischen Wesen und die Engel und die Bewohner anderer Welten einlädt, richtet, beurteilt und richtet zwischen mir und meinem Volk. Und dieses Gleichnis zeigt uns, und in dieser Frage wird es auch angedeutet, was hätte ich noch mehr tun können, das ich nicht getan habe an meinem Weinberg? Gott stellt sich dem Gericht und Gott stellt diese Frage, hätte es irgendetwas gegeben, was ich noch hätte tun können, um euch mehr meine Liebe zu zeigen? Und die Antwort wird sein, nein. Die Antwort, die jetzt schon im Himmel ergeht, ist nein. Es ist nichts, was Gott nicht getan hat, um uns seine Liebe zu zeigen, um uns zu sich zu ziehen, um jeden einzelnen Menschen, jedes seiner Geschöpfe mit seiner Liebe zu berühren. Und am Ende werden auch wir dieses Urteil fällen. Am Ende wird jeder von uns auch sagen dürfen, ja Gott, du hast alles getan, was in deiner Macht stand. Du hast keinen Augenblick, nichts unversucht gelassen, um jeden Menschen auf dieser Welt zu dir zu ziehen. Und wenn es dann doch welche gibt, die wir vermissen, wenn es dann doch Menschen gibt, die sich nicht von dieser Liebe Gottes haben berühren lassen, dann ist es ihre eigene Entscheidung gewesen. Die Entscheidung, in der Finsternis zu bleiben, wo ihnen doch das Licht vor Augen gemalt war. In ihrer Entscheidung, Gott als brutal und gewalttätig und als jemanden, vor dem man sich fürchten muss, zu sehen. Anstatt in ihr Herz zu lassen, die Wahrheit, dass Gott gut ist. Dass Gott liebevoll ist. Dass Gott uns liebt. Das ist es, was das Gericht offenbart. Und darum ist das Gericht ein Evangelium. Es ist eine gute Botschaft. Das wird sichtbar. Und wir werden niemals wieder einen Zweifel daran haben müssen, ob da vielleicht nicht doch etwas ist an Gott, das nicht gut und hell ist. Lange Zeit war Angst, Scham, Lügen und Verstecken ein großer Teil in meinem Leben. Aber diese Verhaltensweisen, die sich so tief in mein Herz eingeprägt haben, begannen sich zu verändern. Und zwar wirklich dann das erste Mal, als ich mit Christen in Berührung gekommen bin. Ich hatte vieles erlebt, ich habe viele Verletzungen erlebt und ich habe auch vieles selber falsch gemacht und anderen wehgetan. Aber diese Wunden ganz tief in meinem Herzen und ja, diese Lebensgrundlage, auf der ich da gestanden bin, die einfach nicht stabil war, begann sich zu verändern, als ich zum ersten Mal in eine Gemeinde gekommen bin, Christen kennengelernt habe. Und tatsächlich ging es mir ein bisschen wie diesem Kasimir. Ich hatte damals so Dreadlocks, lange Schulter, lange Haare, geknüpft und auch bunt gefärbt zum Teil. Ich habe nach außen hin vielleicht versucht, mich irgendwie zu verstellen, auch weil ich Angst hatte, wenn mich jemand so sehen würde, wie ich wirklich bin, dann könnte er mich nicht lieben. Und dann bin ich in diese Kirche gekommen und habe mir gedacht, oh, jetzt passiert genau das Umgekehrte. Jetzt werden sie mich verurteilen. Die waren alle hübsch angezogen, die hatten Anzüge und schöne Haare, kurze Haare natürlich, die Männer alle und so. Aber ich habe genau das Gegenteil erlebt. Ich habe erlebt, dass mir Menschen begegnet sind, die mich angenommen haben, die mich geliebt haben, die mich gesehen haben. Ich musste mich nicht verstellen, sondern sie haben mich so genommen, wie ich war. Und wie ich vorhin schon in der Kindergeschichte und auch in der Sabbatschule erwähnt habe, diese Liebe und diese Annahme ist die Grundlage in meinem Leben dafür geworden, dass ich mich verändern durfte. Dass ich Verhaltensweisen loslassen konnte, die wirklich schädlich waren, die mir geschadet haben, die meinem Nächsten geschadet haben. Und ich bin froh, dass ich das in der Gemeinde erlebt habe. Ich bin auch sehr dankbar, dass ich es in meiner Ehe erleben darf. Ich bin kein einfacher Ehemann. Zumindest in vielen Situationen nicht. Ich kann anderen wirklich auf die Nerven gehen. Ich kann meine Geduld verlieren. Ich kann von Kleinigkeiten total aus der Ruhe gebracht werden. Aber meine Frau, meine Kinder vermitteln mir immer und immer wieder dieses Gefühl, wir haben dich lieb. Es ist okay. Und das gibt mir auch wieder die Freiheit, dann doch über meinen Schatten zu springen. Ich glaube, das ist es, was Gott mit uns möchte. Aus dieser Liebe und dieser Annahme heraus uns in die Freiheit zu bringen, dass wir bereit werden, über unseren Schatten zu springen. Bereit sind, Dinge loszulassen, die uns schaden und die anderen schaden. In einer guten Beziehung, egal ob in der Gemeinde, in einer Freundschaft oder in einer Ehe, besteht die Liebe zueinander nicht darin, dass man über alles hinwegsieht. Ich liebe meine Frau nicht, indem ich alles ignoriere, was vielleicht nicht gut ist. Meine Frau liebt mich darin, dass sie immer wieder doch auch den Finger in die Wunde legt. Mich konfrontiert mit dem, wer ich wirklich bin. Und das ist es, was Gott auch tut. Das ist es, was zum Beispiel in 1. Korinther 3 in den Versen 11 bis 13 beschrieben wird, auch im Blick auf das Gericht, wo es heißt, einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es klar machen. Denn mit Feuer wird es sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Gott kennt uns vollkommen. Und Gott liebt uns vollkommen. Es ist eine gute Nachricht, dass wir wissen dürfen, dass Gott alles sieht, was wir tun. Alles sieht, wer wir sind, alles sieht und weiß, was in uns vorgeht. Stellt euch vor, Gott wäre nicht im Besitz dieses Wissens über uns. Stellt euch vor, Gott würde uns nicht vollkommen kennen. Dann würden wir ihm am Ende begegnen und uns denken, oh je, was ist mit den Leichen, die ich im Keller habe? Oh je, was ist, wenn Gott jetzt auf das draufkommt, was ich damals in meiner Vergangenheit, in meiner Kindheit, in meiner Jugend getan habe? Es ist gut, dass Gott all das weiß. Er hat jeden Augenblick deines Lebens mit dir erlebt. Er weiß alle deine dunklen Geheimnisse. Gott kennt dich vollkommen und Gott liebt dich vollkommen. Damit gibt es nichts mehr, was wir zu fürchten haben, wenn wir Gott begegnen. Weil er gesagt hat, ich habe dich angenommen im Bewusstsein davon, wer du bist. Und genau als der, der du bist, habe ich dich angenommen und geliebt. Ich lese noch einen Text aus Jesaja Kapitel 33, die Verse 14 bis 17. Jesaja 33, die Verse 14 bis 17. In Zion sind die Sünder erschrocken. Zittern hat die Heuchler befallen und sie sprechen: Wer ist unter uns, der bei verzehrendem Feuer wohnen kann? Wer ist unter uns, der bei ewiger Glut wohnen kann? Da ist diese Angst vor Gott. Wer in Gerechtigkeit wandelt und redet, was recht ist, wer schändlichen Gewinn hasst und seine Hände bewahrt, dass er nicht Geschenke nehme, wer seine Ohren zustopft, dass er nichts von Blutschuld höre und seine Augen zuhält, dass er nichts Arges sehe. Der wird in der Höhe wohnen und Felsen werden seine Feste und Schutz sein, sein Brot wird ihm gegeben, sein Wasser hat er gewiss. Deine Augen werden den König sehen in seiner Schönheit. Du wirst ein weites Land sehen. Gott setzt sich mit uns hin. Gott betrachtet die Scherben, die wir angerichtet haben. Gott trauert mit uns über das, was wir getan haben. Aber dann geht er hin und sagt, ich helfe dir. Ich begleite dich. Ich zeige dir, wie das wieder in Ordnung kommt. Ich zeige dir einen Weg, der besser ist. Einen Weg, an dessen Ende du mich sehen wirst. Deine Augen werden den König sehen in seiner Schönheit. Du wirst ein weites Land sehen. Ich weiß, dass nicht jeder von euch eine ähnliche Kindheit erlebt hat wie ich. Ich weiß auch, dass nicht jeder von euch eine ähnliche Ehe erlebt wie ich. Unser Leben ist immer gemischt mit guten und schönen Erfahrungen, mit schwierigen und schlimmen Erfahrungen. Aber doch seid ihr heute alle hier. Alle von euch dürfen heute Gemeinde erleben. Und ich glaube, egal in welcher Beziehung wir uns befinden, alleine oder verheiratet oder verwitwet, egal ob wir einen Job haben oder arbeitslos sind, egal ob wir jung oder alt sind, dieses Geschenk hat Gott uns allen gemacht. Die Gemeinde ist ein Ort, der von Gott dafür da ist, dass wir einander annehmen, dass wir einander Liebe schenken, so wie ich es erlebt habe damals in dieser Gemeinde in Wien, dass wir aufeinander zugehen, dass wir einander auch ehrlich und offen gegenübertreten dürfen, ohne Angst haben zu müssen, dass uns da ein Messer in den Rücken gerät, dass das auf uns zurückfällt. Es ist mein Wunsch für uns, dass diese Gemeinde hier ein Ort sein darf, an dem wir Gott als liebevollen und herrlichen Vater sehen, der uns Annahme und Liebe und Sicherheit schenkt und dass wir diese Liebe und Annahme auch aneinander weitergeben. Das Gericht ist eine Offenbarung von dem, wer Gott wirklich ist und dass es nichts gibt, was er nicht unversucht gelassen hat, um uns seine Liebe zu zeigen. Und so ist das Gericht ein Evangelium, dass im Universum kein Zweifel mehr an der Liebe Gottes bleiben wird, dass es nichts mehr gegeben hätte, was Gott getan hat, dass kein Fünkchen von Angst bleiben wird, weil alles ans Licht gekommen ist. Gott weiß es. Gott kennt dich vollkommen und Gott liebt dich vollkommen. Das ist das Evangelium. Amen.